Ich habe das letzte Mal begonnen mit Ausführungen zur Bibliologie, zur Lehre vom Wort Gottes. Ich habe dabei ausgeführt, was ist das Wort Gottes, Jesus, die Bibel, was gehört zum Wort Gottes, welche Schriften sind Gottes Wort, welche nicht, der Kanon. Und heute möchte ich fortfahren mit den vier Wesensmerkmalen der Heiligen Schrift. Und ich orientiere mich hier an der altlutherischen Orthodoxie. Die haben das nämlich so formuliert: Zu den Eigenschaften der Heiligen Schrift gehört die Autorität, die Klarheit, die Notwendigkeit und die Genugsamkeit. Und ich habe hier viel Material dabei. Weiß nicht, ob ich durchkomme. Mal schauen. Versuche es so zu machen, dass es spannend ist. Aber da überlasse ich euch dann die Beurteilung. Ich beginne einfach mal mit dem ersten Punkt. Autorität, die Bibel als Autorität. Wie wissen wir, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und ich möchte gerade mal beginnen mit einer Definition. Und ich orientiere mich bei den Definitionen hauptsächlich an Wayne Grudem. Ich habe keinen Grund gefunden, das nicht zu tun. Er definiert die Autorität der Bibel folgendermaßen. Es bedeutet, dass alle Worte in der Heiligen Schrift in einer solchen Weise Gottes Worte sind, dass der Unglaube an ein oder der Ungehorsam gegenüber einem Wort der Heiligen Schrift gleichbedeutend mit Unglauben oder mit Ungehorsam Gott gegenüber ist. Ich möchte das mit euch betrachten. Alle Schrift, alle Worte der Bibel oder alle Worte in der Heiligen Schrift sind Gottes Worte. Das behauptet die Bibel von sich selbst. Ich habe das vor 2 Wochen versucht auszuführen, dass die Bibel von sich selbst behauptet, Gottes Wort zu sein. Beispielsweise wird 3808 Mal im Alten Testament mit verschiedenen Ausdrücken erklärt, dass es jetzt Wort Gottes ist. Ich kenne kein anderes Buch auf der ganzen Welt, das so oft von sich behauptet, jetzt das Wort von Gott wiederzugeben. 420 Mal steht im Pentateuch, das sind die 5 Bücher Moses, der Herr sagte zu Mose, ich habe das exemplarisch versucht herauszufinden, so mit den Unterschülern. Ich habe gesagt, so liebe Unterschüler, schlagt mal irgendwo im 3. Buch Mose auf. Und jeder hat es getroffen. Überall steht oben, der Herr sagte zu Mose. Das 3. Buch Mose ist fast ausschließlich Gottes Reden. Für Jesus ist jedes Wort des Alten Testaments Wort Gottes. Zum Beispiel sagt er so in der Versuchungsgeschichte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das auch aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und dann, was zitiert Jesus für Verse? Nicht nur ausschließlich Worte Gottes, also im Sinne von Reden Gottes, sondern er zitiert Bibelverse. Weil für Jesus ist so klar, das, was aus dem Munde Gottes hervorgeht, ist das, was wir im Alten Testament haben. 2. Timotheus 3,16 heißt es ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift. Ich mache es jetzt da nicht noch länger zu diesem Punkt, weil das ist vor 2 Wochen, habe ich das schon sehr vertieft ausgeführt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Ich möchte noch auf einen Einwand eingehen. Manche sagen, ja, aber es gibt doch auch Worte in der Bibel, die sind nicht Wort Gottes. Zum Beispiel 1. Korinther 7, 12, da schreibt doch Paulus, das sage ich nicht der Herr. Das ist doch jetzt Menschenwort. Da müssen wir ganz genau hinschauen. In 1. Korinther 7, Vers 10 sagt Paulus, und das sage nicht ich, das sagt der Herr. Und dann zitiert Paulus ein Wort aus Matthäus 5. Und dann 2 Verse später sagt er, und jetzt das, was ich euch jetzt sage, da habe ich euch kein irdisches Wort von Jesus. Das sage jetzt ich, aber es ist genauso Wort Gottes, Autorität. Also Paulus sagt ja nicht, ja, das ist weniger wichtig, weil er sagt, sondern es ist halt kein Zitat von Jesus, es ist von ihm selbst. Also wir können in der Bibel nicht unterscheiden zwischen Menschenwort und Gotteswort. Es ist alles Menschenwort und es ist alles Gotteswort zugleich. Dann zweitens, Wir werden von den Ansprüchen der Bibel, Gottes Wort zu sein, überzeugt, während wir die Bibel lesen. Also erstens war die Bibel behauptet von sich selbst, Gottes Wort zu sein. Und jetzt kann ja ein Buch irgendetwas behaupten. Also jedes Märchen kann vorgeben, wahr zu sein. Das ist eine Behauptung. Aber die Reformatoren, vor allem Calvin, hat das so ausgedrückt, während wir die Bibel lesen, geschieht so das innere Zeugnis des Heiligen Geistes, der in uns deutlich macht, das ist wirklich Wort Gottes. Ich habe dazu einen spannenden Bibelvers noch gefunden, Johannes 7,17, und wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr jetzt gerne mit mir aufschlagen, Johannes 7,17. Und wenn es jemand hat, wäre ich dankbar, wenn man es vorlesen würde. Jesus behauptet hier, Vers 16, meine Lehre ist nicht von mir, sondern sie ist von dem, der mich gesandt hat. Das kann man ja sagen, oder? Das ist eine Behauptung. Und so als Beweis dafür, dass Jesus wirklich das sagt, was Gott sagt, nicht nur was er selbst sagen will, sagt er, tut's und ihr werdet merken, ob es von mir ist oder nicht. Und ich möchte dieses Wort von Jesus jetzt übertragen auf das geschriebene Wort Gottes. Ich meine, mit der Bibel verhält sich es genau gleich. Wenn ihr wissen wollt, ob die Bibel Gottes Wort ist, dann tut's und ihr werdet merken, ob es Wort Gottes ist. Im Glaubensgrundkurs erwähne ich immer so das Beispiel mit dem Zucker. Ich habe es auch schon in Predigten erwähnt. Wenn du in den Einkaufsladen gehst und du möchtest Zucker haben, findest ihn gar nicht, gehst du zur Verkäuferin, sagst, er könnte eine Packung Zucker haben und dann kommt sie mit etwas daher. Und auf den ersten Blick stellst du fest, ob es Zucker sein könnte oder nicht. Oder wenn sie mit Tomaten kommt, dann denkst du, also nein, ich habe Zucker bestellt. Und jetzt kommt sie dann mit so einer weißen Packung. Es könnte immer noch etwas anderes sein. Und du liest, aha, wenn Mehl auf der Packung steht, dann würde ich es wieder zurückgeben. Oder Salz oder was auch immer. Und wenn da Zucker draufsteht, dann nehme ich es mal entgegen. Aber es könnte immer noch etwas anderes drin sein. Es ist eine Behauptung oder auf der Packung, dass Zucker drin ist. Und wenn du jetzt wirklich wissen möchtest, ob es Zucker ist, dann empfehle ich dir zu öffnen. Und wenn es dann aussieht wie Mais, würde ich es wieder zurückgeben. Und wenn es aussieht wie Zucker, ja dann könnte man auch noch probieren, oder? Ich kann mich erinnern, es war in einer Predigt mit Annette war da und ihre Mutter. Dann habe ich das so erzählt und dann hat sie hineingerufen, so, probieren geht über studieren. Und das ist mir so richtig, das konnte ich behalten, das ist super, oder? Wenn du wissen willst, ob es Zucker ist, probieren geht über studieren. Und wenn du wissen willst, ob es Wort Gottes ist, probieren geht über studieren. Ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt auch merken. Also, während wir lesen, überzeugt uns der Heilige Geist, es ist das Wort Gottes. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Es ist der Heilige Geist, der uns diese Gewissheit gibt. Spannend ist aber, dass der Heilige Geist dir nicht sagt, du, die Bibel, die du da im Gestell verstauben lässt, das ist übrigens Wort Gottes. So macht es der Heilige Geist nicht, sondern während du liest, schenkt dir innerlich die Gewissheit, dass das ein Buch ist wie kein anderes Buch. Das ist der hauptsächliche Grund, warum jemand erkennen kann, dass die Bibel Wort Gottes ist. Es gibt eigentlich keinen stärkeren Grund. Wenn du der Überzeugung bist, heute Abend, die Bibel ist wirklich Wort Gottes, dann nur deshalb, weil der Heilige Geist in dir diese Gewissheit geschenkt hat. Klar, es gibt noch andere Beweisgründe für die Bibel, so, die sind nützlich, aber nicht endgültig überzeugend. Klar, auch äußerlich betrachtet muss man zum Schluss kommen, die Bibel ist wirklich einzigartig. Also wer das heute nicht bekennen kann, da verstehe ich auch nicht so richtig. Weil die Bibel ist einzigartig in ihrer Kontinuität. Darf ich mal ein bisschen Quiz machen mit euch? Über welchen Zeitraum wurde die Bibel geschrieben ungefähr? Wie viele Jahre? Vom ersten Schreiber bis zum letzten. Was schätzt ihr? 2000 Jahre, wer bietet mehr, wer bietet weniger? 3000 Jahre? 5000? 5? Das ist ein bisschen viel. 1500 sind es. Mose, nehme ich jetzt mal an, hat etwa 1406 vor Christus geschrieben und Johannes mit der Offenbarung etwa 100 nach Christus. Jetzt könnt ihr das zusammenrechnen. Etwa 1500 Jahre. Von wie vielen Schreibern wurde die Bibel ungefähr geschrieben? 60? Wie? Über 400? 40? Ja, also 40 ist sicher das, was man weiß. Mindestens 40. Man weiß ja vielfach nicht so genau, wer jetzt das noch geschrieben hat. Aber sicher mehr als 40 Schreiber. Die haben geschrieben, kamen aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen, haben an unterschiedlichen Orten geschrieben, zum Teil im Gefängnis oder im Königspalast oder auf dem Schiff. In verschiedenen Gemütsverfassungen, manche waren Gefangene, andere hatten riesige Freude. Und sie haben geschrieben auf mehreren Kontinenten, auf wie viele? Wie? Europa, Asien, Afrika, 3. Genau. Auf 3 Kontinenten, in wie vielen Sprachen? 5? 2? Also die Schreiber haben in 3 Sprachen die Bibel geschrieben. Zumindest haben wir Manuskripte in 3 verschiedenen Sprachen, nämlich Aramäisch, wow. Dann noch die 2 Hauptsprachen, Griechisch und Hebräisch. Also hauptsächlich ist das Alte Testament in Hebräisch und das Neue Testament in Griechisch. Und dann gibt es noch ein paar Stücke im Alten Testament, die sind tatsächlich Aramäisch. Zum Beispiel Daniel 2, 4 bis 7. Einfach zum Schluss. Dort, doch spannend, dort steht so. Und die Wahrsager, die Magoi, sprachen in Aramäisch. Dann kommt ein Satz auf Aramäisch und dann vergisst Daniel wieder auf Hebräisch weiterzuschreiben. Merkt es erst 5 Kapitel später. Es ist etwa so, wie wenn ich etwas auf Schweizerdeutsch würde sagen und dann vergiss ich wieder. Oder ganz oft geschieht das, wenn ein Prediger etwas Hochdeutsch vorliest und dann predigt er Hochdeutsch weiter, obwohl er vorher Schweizerdeutsch gepredigt hat. Geschieht auch heute ab und zu. Etwa so stelle ich mir das vor im Buch Daniel, dass der Daniel gar nicht gemerkt hat, dass er Aramäisch schreibt. Aber hauptsächlich Hebräisch, genau. Und dass die Bibel behandelt hunderte kontroverse Themen. Hunderte. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn nur wir, die wir heute hier sind, zusammen ein Buch schreiben würden, jeder eine Seite, und jeder weiß, was vorher steht. Ich weiß nicht, ob das eine Geschichte mit einem roten Faden ergeben würde. Vielleicht, so knapp. Aber jetzt haben wir da die Bibel. Und die Menschen, die diese Bibel geschrieben haben, haben sich nicht gekannt. Nie getroffen teilweise. In unterschiedlichen Sprachen, zu unterschiedlichen Zeiten, mit Hunderten von Themen. Und doch gibt es einen roten Faden durch die Bibel. Von der ersten zur letzten Seite geht es um die Beziehung Gott-Mensch. Wie sie am Anfang da war, wie sie in die Brüche ging. 1185 Kapitel geht es dann darum, wie Gott die Beziehung wiederherstellt und am Schluss 2 Kapitel, wie die Beziehung wieder harmonisch vorhanden ist zwischen Gott und Menschen. Einzigartig in ihrer Kontinuität. Auch einzigartig in ihrer Verbreitung. Die Bibel wurde von mehr Menschen gelesen, in mehr Sprachen veröffentlicht und öfter gedruckt wie jedes andere Buch. Es war auch das erste gedruckte Buch überhaupt, da von Gutenberg. Einzigartig in ihrer Übersetzung. Also soll ich wieder eine Schätzfrage machen? Ich habe heute nachgeschaut, in wie viele Sprachen Teile der Bibel bis jetzt übersetzt worden sind. Wagt jemand eine Schätzung, in wie vielen Sprachen gab es Anfang 2020 die ganze Bibel oder Teile davon übersetzt? 2800? Es ist mehr. 3000? Es ist noch ein bisschen mehr. 10.000 ist zu viel. 3395 gemäß Wycliffe. War das, glaube ich, ja. 694 Sprachen haben eine Gesamtübersetzung. Stellt euch mal, 694 Sprachen haben die ganze Bibel. Es gibt etwa 80% aller Menschen weltweit, die die Bibel in ihrer Muttersprache lesen können. 80%. Man nimmt an, dass bis in 20 Jahren die Bibel in alle Sprachen, zumindest Teile der Bibel, übersetzt sind. Einzigartig in ihrer Übersetzung. Einzigartig in ihrem Fortbestand. Es gibt etwa 10-mal mehr Manuskriptbelege für die Bibel wie für andere Schriftstücke klassischer Literatur. Also viel mehr zum Teil als 10-mal mindestens. Und die Bibel hat Verfolgung überlebt. Es gab immer wieder Kaiser und Philosophen, die haben gesagt, die Bibel, die werden wir jetzt ausrotten. Ich denke an Voltaire und andere. Und sie sind gescheitert. Spannend finde ich, Voltaire hat gesagt, dass nach seinem Tod wird es keine Bibel mehr geben im ganzen, auf der ganzen Welt. Aufklärung und der Mensch braucht die Bibel nicht mehr. Und dann hat die Genfer Bibelgesellschaft auf der Druckerpresse in seinem Haus Bibeln gedruckt nach seinem Tod. Ironie der Geschichte. Einzigartig in ihren Aussagen, ich denke hier an historische Genauigkeit, aber auch an die Prophetie. Einzigartig, wie die Bibel prophetische Dinge voraussagt, die dann in Erfüllung gehen. So detailliert ist biblische Prophetie, dass heutige kritische Theologen sagen müssen, dass die Bibel viel, viel später geschrieben wurde, damit sie sagen können, es wurde im Nachhinein so genau geschrieben, weil es so genau ist. Einzigartig in ihren Aussagen. All das beweist aber nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sie zeigt zumindest, dass die Bibel einzigartig, unvergleichlich ist. Die Worte der Bibel bestätigen sich selbst. Es gibt keine höhere Autorität, die belegen kann, dass die Bibel Wort Gottes ist. Eigentlich logisch. Ich meine, wenn jetzt irgendwo jemand sagen würde, das ist Wort Gottes, dann müsste der ja Gott sein, oder? Und wenn irgendeine Schrift sagen würde, aber die Bibel ist Wort Gottes, müsste ja diese Schrift auch wieder Wort Gottes sein. Also die letzte Autorität ist die Bibel und deshalb gibt es keine höhere Autorität. Die Bibel kann nur von sich selbst bezeugen, dass sie Wort Gottes ist. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nun wenden gewiss sein, aber es ist doch ein Zirkelschluss. Die Bibel ist Wort Gottes, weil die Bibel sagt, dass sie Wort Gottes ist. Das ist ein Zirkelschluss, das ist richtig. Aber es ist immer so, wenn es um die letzte Autorität geht, dann muss das zwangsläufig ein Zirkelschluss sein. Wenn ich beispielsweise sagen würde, meine Vernunft ist die letzte Autorität, weil das scheint mir vernünftig zu sein. Und sagt meine Vernunft, dass meine Vernunft die letzte Autorität ist. Und wenn ich sage, meine Erfahrung ist die letzte Autorität, weil ich irgendwie das so spüre, dass meine Erfahrung stimmt. Oder ganz populär heute, es gibt keine letzte Autorität, weil ich kenne keine letzte Autorität. Das ist auch wieder ein Zirkelschluss. Also letztgültige Autorität, er kann nur sich selbst die letztgültige Autorität geben. Egal, was wir als letzte Autorität anerkennen, es kann nur sich selbst als letzte Autorität bezeugen. Demzufolge bleibt nur der Glaube, dass alle Worte der Heiligen Schrift Gottes Worte sind. Das zum ersten Teil, der zweite Teil, deshalb ist Unglaube oder Ungehorsam gegen ein Wort der Bibel, Unglauben oder Ungehorsam gegen Gott. Jesus hat Menschen getadelt, die dem Wort Gottes nicht geglaubt haben, nicht gehört haben. Paulus hat Menschen sogar aus der Gemeinde ausgeschlossen, die diesem Wort nicht gehorsam waren. Ich möchte euch ein Zitat einblenden, vielleicht könnt ihr es lesen. Ich fand das so gut, ich muss euch das einfach bringen. Das ist auch von Grudem. Ich finde das fantastisch, was er da schreibt. Im Lauf der Kirchengeschichte waren die größten Prediger diejenigen, die anerkannt haben, dass sie keine Autorität in sich selbst haben und ihre Aufgabe darin gesehen haben, die Worte der Bibel zu erklären und sie eindeutig auf das Leben ihrer Hörer anzuwenden. Ihre Verkündigung zog ihre Kraft nicht aus der Verkündigung ihrer eigenen christlichen Erfahrungen oder der Erfahrungen anderer, auch nicht aus ihren eigenen Meinungen, kreativen Ideen oder rhetorischen Fähigkeiten, sondern aus den mächtigen Worten Gottes. Im Wesentlichen standen sie auf der Kanzel, wiesen auf den biblischen Text hin und sagten im Grunde zur Gemeinde: Dies ist die Bedeutung des Verses, erkennt ihr diese Bedeutung hier ebenfalls, dann müsst ihr daran glauben und ihm mit eurem ganzen Herzen gehorchen. Denn Gott selbst, euer Schöpfer und euer Herr, sagt dies heute zu euch. Nur die geschriebenen Worte der Heiligen Schrift können der Verkündigung eine derartige Autorität geben. Ich finde das super ausgedrückt, was die Aufgabe eines Predigers ist. Die Aufgabe eines Predigers ist zu zeigen, das hier ist unsere Autorität, nicht das, was ich sage. Und jetzt sage ich euch, was die Bibel bedeutet. Und zwar nicht, weil ich denke, das wäre noch schön, dass die Bibel das so sagen würde, sondern weil ich das aus der Bibel so erkenne. Und wenn ihr einverstanden seid mit meiner Auslegung, dann müssen wir gemeinsam, ich als Prediger und ihr als Hörer, diesem Wort hier gehorchen. Nicht meinen Worten, sondern diesem Wort hier. Das ist die Aufgabe des Predigers, auszulegen und anzuwenden. Und vielleicht, wenn ihr das nächste Mal aus der Predigt geht, überlegt euch mal, wie ihr die Predigt beurteilt. Denn dass ihr sie beurteilt, da mache ich mir keine Illusionen, dass ihr dann beim Mittagtisch sagt, das hat mir heute etwas gebracht oder nicht so. Aber überlegt mal, nach welchen Maßstäben ihr die Predigt beurteilt. Manche sagen mir, ja, es hat mir etwas gebracht, es hat mich bewegt, es war praktisch. Alles gut und recht, ich bin gar nicht dagegen, dass man es auch spannend versucht zu machen. Aber entscheidend wichtig ist, hat der Prediger verkündigt, was das Wort Gottes sagt? Hat er das so ausgelegt? Wenn ja, dann wollen wir gehorsam sein. Das ist die Aufgabe der Prediger. Und jetzt, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann muss sie wahr sein, ohne Irrtum, weil Gott kann nicht lügen. Manche sagen heute, ja gut, die Bibel ist schon Wort Gottes, aber es gibt da so Details, die sind nicht ganz so wahr. Und da frage ich jetzt, wenn Details in der Bibel nicht ganz wahr sind, dürfen wir dann auch in Details nicht ganz wahr sein? Denn wir sollen ja Gottes Charakter nachahmen. Also wenn Gottes Wort nicht ganz überall so genau ist, dürften wir ja auch ab und zu ein bisschen ungenau sein, oder? Und wenn Gottes Wort Irrtümer enthaltet, können wir dann Gott überhaupt vertrauen? Ich meine, Gott kann nicht lügen. Und daraus folgt, entweder ist Gottes Wort ohne Irrtum oder es ist nicht Gottes Wort. Und jetzt möchte ich euch eine Frage mitgeben. Kann irgendeine neue Tatsache jemals der Bibel widersprechen? Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse so. Vielleicht denkt ihr auch an gewisse Erkenntnisse in der letzten Geschichte so, neueren Geschichte. Sagt ja, aber da widerlegt eine Erkenntnis die Bibel. Ist das möglich, dass irgendeine neue Tatsache jemals der Bibel widerspricht? Was denkt ihr so? Nein? Ja,
immer. Kommt auf die Definition von Tatsache drauf
an. Kommt auf die Definition von Tatsache an. Ja, was ist Tatsache?
Es kann nicht sprechen, aber es kann falsch sein.
Es kann auch einfach keine Tatsache sein, genau. Also ich bin auch dieser Meinung, nein, es gibt keine neue Tatsache, die jemals der Bibel widersprechen kann. Wenn eine neue Tatsache kommt, die der Bibel widerspricht, dann ist entweder diese Tatsache falsch oder mein Verständnis der Bibel. Und da möchte ich ermutigen zur Demut. Es könnte nämlich sein, dass wir es jahrelang falsch verstanden haben in der Bibel. Das könnte sein. Und dass das, was da entdeckt wurde, gar nicht der Bibel widerspricht, sondern die Bibel etwas anderes ausgesagt hat. Da möchte ich ermutigen zur Demut. Aber sehr oft sind die Tatsachen, die der Bibel widersprechen, auch Interpretationen von Erkenntnissen. Müssen wir auch ehrlich sein. Und jetzt noch etwas zur Irrtumslosigkeit der Bibel. Ja, die Bibel ist meines Erachtens irrtumslos Und doch kann sie in der gewöhnlichen Alltagssprache reden. Sie kann zum Beispiel davon reden, dass die Sonne aufgeht. Oder dass der Regen fällt. Und wir wissen heute, die Sonne, die geht nicht auf. Die bewegt sich nicht wirklich, sondern wir bewegen uns da. Aber es ist so, wie man es damals wahrgenommen hat und deshalb ist es auch wahr. Wir reden heute ja noch so. Sonnenaufgang, 8.45 Uhr, es ist nicht falsch. Es ist unsere Wahrnehmung. Die Alltagssprache, es können auch Zahlen in der Bibel vorhanden sein, die sind gerundet. Wenn da steht 8.000 Männer, dann meint das nicht unbedingt, dass das 8.000 waren und nicht 8.001er. Das können auch 8.050 sein. Jemand hat gesagt, das Maß der Genauigkeit der Bibel entspricht dem Maß der Genauigkeit der Leser. Das ist ja heute so. Also wir runden auch. Die Bibel hat gerundet. Deshalb kann es sein, dass im Samuelbuch oder im Königebuch und Chronikbuch verschiedene Zahlen sind, die sich minim unterscheiden. Die eine Zahl ist gerundet, die andere etwas genauer. Das ist kein Problem. Ist ohne Irrtum, auch wenn Alltagssprache vorhanden ist. Und die Bibel kann irrtumslos sein und doch ungenaue oder freie Zitate enthalten. Also wir dürfen nicht denken, wenn hier steht, und Jesus sprach, dass er dann genau diese 7 Worte verwendet hat, die hier kommen. Weil Jesus sprach ja sowieso Aramäisch. Also er hat sowieso andere Worte benutzt. Und dann haben die Schreiber, die Evangelisten haben es so gemacht, wie es damals üblich war. Sie haben so zitiert, wie damals üblich war zu zitieren. Und das konnte auch verkürzend sein, frei wiedergegeben. Deshalb gibt es auch die Unterschiede in den Evangelien. Und die Bibel kann irrtumslos sein und doch unübliche grammatische Konstruktionen enthalten. Ich wagte nicht zu schreiben, falsche grammatische Konstruktionen, weil Grammatik ist ja immer Statistik und eine Konvention, Abmachung, auch Rechtschreibung. Das hat man einfach mal so festgelegt. Aber es gibt da durchaus Wörter und Satzkonstruktionen, die damals nicht so üblich waren, die man heute eher als Fehler betrachten würde. Aber das, was ausgesagt wird oder wurde, war dennoch wahr. Und jetzt noch ein brisanter Satz zum Schluss. Und die Bibel kann irrtumslos sein und doch inhaltlich falsche Sätze enthalten. Jetzt bevor ihr mich steinigt, ich erkläre euch, was ich damit meine. Die Freunde von Hiob, die haben ganz viel gesagt. Und es ist wahr, dass sie es gesagt haben, aber es ist nicht wahr, was sie gesagt haben. Oder der Teufel, es ist wahr, dass er es gesagt hat, aber was er gesagt hat, ist bestimmt falsch vom Vater der Lüge. Und so gibt es in der Bibel Dinge, die haben Menschen gesagt, die sind überhaupt katastrophal. Lügen und falsch. Und da gibt es so viele Dinge in der Bibel, die sind überhaupt nicht nachahmenswert. Aber es ist wahr, dass es so geschehen ist, auch wenn es inhaltlich falsch sein kann, was die gesagt haben. So, das zum ersten Punkt. Kommen wir zur Klarheit. Können nur Bibelgelehrte die Bibel richtig verstehen? Petrus schreibt über Paulus, dass das, was Paulus schreibt, manches schwer zu verstehen ist. Ja, das ging Petrus schon so. Und damit dürfen wir auch sagen, dass in der Bibel gewisse Dinge nicht ganz einfach zu verstehen sind. Und doch sagt die Bibel, dass die Bibel von jedem verstanden werden kann. Sie kann von Kindern verstanden werden, deshalb prägt sie euren Kindern ein, 5. Mose 6, die Worte. Von Unverständigen, Psalm, Wort Gottes macht die Unverständigen weise. Sie kann von der Gemeinde verstanden werden. Die meisten Briefe sind ja an Gemeinden geschrieben worden und nicht an Theologen. Und sie kann sogar von Menschen verstanden werden, die 1000 bis 2000 Jahre später lebten. Ich höre manchmal heute so, ja, man muss die Bibel die heutige Zeit übersetzen, weil da gibt es einen garstigen Graben zwischen uns und den Menschen damals. Also Jesus, der hat seine Mitmenschen so behandelt, als könnten die verstehen, was 1000 bis 2000 Jahre vorher passiert ist. Nicht gesagt, weißt du, Abraham hat das so gesagt, aber es gibt so einen garstigen Graben zwischen Abraham vor 2000 Jahren und uns heute. Ich muss euch das erklären, das war nicht so gemeint und so. Oder David 1000 Jahre vorher, sondern Jesus sagt, das ist verständlich. Und ich meine, wenn von Jesus zu Abraham das kein Problem war, dann ist es auch kein Problem für uns heute, 2000 Jahre später, zu verstehen, was Jesus gesagt hat. Die Bibel kann von jedem verstanden werden. Was bedarf es denn, um die Bibel verstehen zu können? Intellektuelle Fähigkeiten? Also ganz verneinen würde ich das jetzt nicht. Ist schon gut, wenn man ein paar intellektuelle Fähigkeiten hat. Aber die Bibel bringt doch zum Ausdruck, entscheidender als unsere intellektuellen Fähigkeiten sind moralische und geistliche Eigenschaften. 1. Korinther 2,14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Die Bibel ist in sich klar, sie ist verständlich. Aber nur für diejenigen, die auch gehorchen wollen. Wer diesem Wort nicht gehorchen will, wird es nicht verstehen. Es ist ihm eine Torheit. Und deshalb sage ich heute, dass alle Ungläubige, die die Bibel auf der Suche nach dem Heil aufrichtig lesen wollen, können sie verstehen. Und alle Gläubigen, die sie unter der Bitte um Gottes Hilfe bei ihrem Verständnis lesen wollen, können sie verstehen. Aber Menschen, die sie lesen und nicht gehorchen wollen, können es nicht verstehen. Somit komme ich zu einer Definition der Lehre der Klarheit der Bibel. Die Klarheit der Schrift bedeutet, dass die Bibel in einer solchen Weise geschrieben ist, dass ihre Lehren von allen verstanden werden können, die sie lesen wollen, indem sie Gottes Hilfe suchen und bereit sind, dem Wort Gottes Folge zu leisten. So unterstrichen ist von mir unterstrichen worden. Man kann die Bibel auch missverstehen, gleichwohl, auch wenn sie klar ist. Warum? Glaubensmangel, Herzenshärte, das habe ich schon ein bisschen ausgeführt. Das kann aber auch an unserer menschlichen Begrenztheit liegen, weil Gott so viel größer ist und unser Verstand begrenzt. Wir können nicht alles verstehen. Deshalb können wir auch Dinge missverstehen. Und es kann zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Aber die Klarheit der Bibel weist uns nun darauf hin, dann wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, kann das nur zwei mögliche Ursachen haben. Die erste Ursache, dort wo wir uns nicht einig sind, schweigt die Bibel eigentlich. Es kann in einer Gemeinde passieren, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Und das hängt oft damit zusammen, dass die Bibel nicht ganz so klar ist. Vielleicht weniger klar, als der eine oder der andere denkt. Ich denke hier beispielsweise an die Evangelisationsmethoden. Kann man ja streiten, wie soll man heute evangelisieren? Was ist zeitgemäß? Was ist biblisch? Ja, ich meine, die Bibel spricht sich da nicht klar für eine Evangelisationsmethode aus. Oder wenn es darum geht, welches ist die angemessene Gemeindegröße? Sind kleine Gemeinden besser als größere oder sind Megachurches besser als kleinere? Die Bibel schreibt nirgends, das ist die optimale Gemeindegröße. Deshalb kann es auch da zu Streit kommen. Oder wenn es darum geht, wie die äußere Form des Gemeindegebäudes aussieht. Da haben wir keine Vorschriften, so ihr müsst den Boden dann übrigens grau streichen. Und ihr solltet da Vorhänge und so benutzen. Ich habe manchmal den Eindruck, so, wenn es um die äußere Form geht, drei Christen, vier Meinungen. Das darf auch sein. Weil die Bibel schweigt zu diesem Thema. Oder wie der Gottesdienst äußerlich aussieht, die Form, die Liturgie. Auch da kann es zu Diskussionen kommen. Und ich sage nicht, dass es nicht auch bessere und schlechtere Meinungen gibt. Ich habe ja auch Meinungen. Die sind selbstverständlich immer die besten. Sonst hätte ich eine andere Meinung, ganz klar. Ich glaube, euch geht es auch so. Und deshalb dürfen wir auch ringen in aller Demut. Ich betone Demut. Wir müssen immer wieder einen Schritt aufeinander zuwagen. Dort, wo die Bibel schweigt, ist Demut oft wichtig. Ich denke hier an einen Mann nach der Predigt, nicht bei uns, ich habe extern gepredigt, kommt er und hat mir gesagt, dass er heute Gast ist und wie schlecht es in seiner eigenen Gemeinde ist. Und hat mir Dinge erzählt, da muss ich sagen, ja, finde ich jetzt auch nicht optimal. Dann habe ich ihm gesagt, ich wünsche dir viel Weisheit, klar zu sein, bei der Schrift und demütig in deinem Auftreten und deinem Wesen, denn das ist von der Bibel ja genauso wichtig. Wir brauchen auch Demut. Die zweite Möglichkeit für Meinungsverschiedenheit ist, dass wir einen Fehler in der Auslegung der Schrift begangen haben. Also mindestens einer von beiden. Und da liegt der Fehler dann immer bei uns, nie beim Text. Und damit wir keine Auslegungsfehler machen, gibt es ja Auslegungsprinzipien. Man nennt das die Hermeneutik. Hermeneuo heißt übrigens Auslegen. Und das Ik heißt die Kunst des Auslegens. Ich sage dem die Lehre des Verstehens. Wie legen wir aus? Da gibt es gewisse Prinzipien, die ganz wichtig sind. Manche sagen heute, ja, aber man kann mit der Bibel alles begründen. Ja, man kann wirklich alles begründen mit der Bibel, aber man darf nicht. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Man kann schon alles belegen, wenn man will. Aber es gibt auch gewisse Prinzipien. Wenn man die beachtet, dann kann man nicht mehr alles auslegen. Evangelikale Hermeneutik ist zutiefst davon überzeugt, dass es immer nur eine Wahrheit gibt beim Verständnis der Bibel. Nicht, dass ich die Wahrheit habe, aber es gibt nur eine Wahrheit. Ich habe heute ein Interview gelesen im Ideaspektrum, es ging so um eine Diskussion, Streitgespräch zwischen zwei Personen und dann hat der eine hat ausgeführt, wie er das von der Bibel her versteht und dann sagt ihm der andere, ja, aber da haben auch namhafte Theologen es schon anders gesehen und die haben sich bestimmt auch etwas dabei überlegt. Ich finde, das ist kein Argument, das ist Manipulation. Und sagt, ja, da haben es andere auch schon und damit ist das Thema vom Tisch. Ich muss mir gar nicht überlegen, was die Bibel sagt. So können wir alles belegen, wenn wir so argumentieren. Es gibt immer jemand, der es anders sieht. Es ist nur genügend weit graben. So, noch etwas. In der Kirchengeschichte gibt es viele lehrmäßige Auseinandersetzungen, aber man darf auch nicht vergessen, dass im Verlauf der Kirchengeschichte auch ein erstaunliches Maß an lehrmäßiger Übereinstimmung bezüglich der zentralsten Wahrheiten der Bibel vorhanden ist. Also man hat in der Kirchengeschichte viel diskutiert und gestritten, aber in den zentralsten Wahrheiten ist man sich heute weitestgehend einig, was die Bibel sagt. Welches ist nun aber die Rolle der Gelehrten? Braucht es überhaupt Theologen? Da muss ich meinen Berufsstand abschaffen. Klar, wenn ich das ausführe, dann habe ich eine Antwort, das wisst ihr auch. Ich bin davor eingenommen. Aber ich meine zu Recht. Ja, es braucht Gelehrte, Theologen, ausgebildete Pastoren, wie wir sie auch immer nennen. Denn diese können die Bibel klar lehren, indem sie ihren Inhalt anderen vermitteln. Gott hat so eingerichtet, dass gewisse in der Gemeinde Lehrer sind. Epheser 4,11. Nicht alle. Aber es braucht Lehrer. Gott hat das so eingerichtet. Die andere lehren. Und die Gelehrten können auch neue Bereiche des Verständnisses der Lehren der Bibel erforschen. Immer noch tiefer graben. Ich glaube, ein Menschenleben reicht nicht aus, die Bibel ganz tief, in aller Tiefe zu verstehen. Kommt nach einer Predigt ein Mann zu mir und sagt, also mit der Bibel wirst du jetzt nie fertig. Ich wollte damit sagen, ich habe wieder neue Dinge entdeckt durch die Predigt. Danke. Und das hat mich natürlich geschmeichelt so, mich gefreut. Aber mit der Bibel wirst du nie fertig. Kannst du ein Leben lang forschen und immer noch tiefer. Und immer noch neue Dinge entdecken. Und weil das ein Menschenleben nicht reicht, ist es gut, wenn wir uns ein bisschen aufteilen. Und dann gibt es Theologen, die forschen ihr Leben lang nur zu einem Themenbereich. Und ich kann davon profitieren, weil ich ein Buch lese, dann weiß ich es auch, was er geforscht hat. Und so braucht es also Gelehrte. Übrigens ist das auch bei der Predigt so. Der durchschnittliche Arbeitnehmer hat doch nicht die Zeit, einen Bibeltext so tief zu betrachten wie ein Prediger, der dafür vollamtlich angestellt ist. Ich meine, die viele langjährige Gläubige könnten eine Predigt halten, die theologisch sehr gut ist. Und sie müssen dafür vielleicht ein halbes Jahr vorbereiten oder weiß auch nicht wie viel. Dann käme es gut. Und man muss die Zeit auch haben. Mir hilft auch das Studium, ein bisschen weniger Zeit in Dinge investieren zu müssen, die ich schon weiß. Also es hilft. Und die Gelehrten können die Lehren der Bibel gegen Angriffe von anderen Gelehrten oder solchen mit einer spezialisierten Fachausbildung verteidigen. Jemand kommt und sagt, aber im Griechischen steht das. Ist doch gut, wenn auch jemand gelehrt ist und das widerlegen kann, wenn es falsch ist. Ja, die Notwendigkeit mache ich noch. Zu welchen Zwecken ist die Bibel notwendig? Wie viel können Menschen ohne Bibel über Gott erkennen? Ich möchte es gerade mit deiner Definition wagen. Die Bibel ist notwendig, um das Evangelium zu kennen, um geistiges Leben aufrechtzuerhalten und Gottes Willen zu erkennen. Aber sie ist nicht notwendig, um zu wissen, dass Gott existiert oder um etwas über Gottes Charakter und Sittengesetze zu erkennen. Ich möchte das kurz durchgehen. Wir brauchen die Bibel, um das Evangelium zu erkennen. Vielleicht kommt ein Mensch durch Nachdenken darauf, aha, es gibt einen Schöpfer, aha, ich bin Sünder, bei mir stimmt irgendetwas nicht so ganz. Aber dass er dann auch darauf kommt, dass Jesus für ihn gelebt hat und für ihn gestorben ist, halte ich für unwahrscheinlich. Wir brauchen dazu die Bibel. Und dann zu erkennen, und jetzt muss ich Buße tun und glauben, das erfahre ich nur durch die Bibel. Wir brauchen die Bibel auch zur Aufrechterhaltung unseres geistlichen Lebens. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir brauchen die Bibel. Wir brauchen die Bibel auch, um Gottes Willen zu erkennen. Gewisse Dinge können wir durchaus erkennen durch unser Gewissen. Aber unser Gewissen ist nicht immer so eindeutig. Es ist geprägt durch unsere Kultur, durch die Gesellschaft, durch unsere Erziehung. Manche sagen, ja, aber da habe ich kein schlechtes Gewissen bei dem. Ein anderer sagt, ja, aber bei dem habe ich ein schlechtes Gewissen. Da merken wir, unser Gewissen ist auch sehr subjektiv. Das muss geeicht werden an der Bibel. Wir brauchen die Bibel, um Gottes Willen zu erkennen. Dazu ist die Bibel notwendig, aber sie ist nicht notwendig, um zu erkennen, dass Gott existiert. Es gibt Menschen, die können die Bibel auch gar nicht lesen. Die meisten Menschen in der Geschichte hatten keine Bibel. Und auch heute noch gibt es Menschen ohne Bibel. Und da sagt uns die Bibel, dass diese Menschen Gott auch erkennen können, denn die Himmel zeugen von seiner Herrlichkeit. Oder Römer 1, es hat niemand eine Entschuldigung, denn in den Werken der Schöpfung ist Gott erkennbar. Ich sage, es gibt wie zwei Schriften, wo wir Gott erkennen können. Das eine ist die Schrift der Natur oder das Buch der Natur und das andere ist das Buch, die Bibel. Daraus können wir erkennen, dass es Gott gibt. Und die Bibel ist auch nicht notwendig, um etwas über den Charakter Gottes und seine Sittengesetze zu erkennen. Ich habe an der Sommerbibelschule ausgeführt, wie ist Gott? Dann habe ich so ein Gedankenspiel gemacht zu Beginn. Stellt euch mal vor, ihr wisst nichts von der Bibel. Gar nichts. Und hättet nur die Schöpfung. Was würdet ihr aus der Schöpfung schließen, wie Gott ist? Ganz spannend, die Antworten. Und viele Dinge waren sehr wahr. Manche Dinge aber auch nicht. Und da sehen wir, es ist mehrdeutig. Wir können aus der Schöpfung einzelne Dinge schließen, aber nicht alles. Und wir haben alle ein Gewissen und ein gewisses Verständnis der moralischen Forderungen Gottes. Wir Menschen haben ein Gerechtigkeitsempfinden. Alle. Und wer es nicht hat, das ist nicht so gesund. Also man kann auch ohne Bibel darauf kommen, dass Gott beispielsweise gerecht ist, dass er heilig ist. Und sogar liebend und vergebend könnte man darauf kommen. Aber es gibt kein Denksystem der Welt, das diese beiden Eigenschaften Gottes zusammenbringt. Dass Gott gerecht und heilig ist, okay, das gibt es in gewissen Religionen. Dass Gott Liebe ist, vergeben gibt es auch in gewissen Denksystemen. Aber wie das zusammengeht, das ist nur im Christentum, wird das uns erklärt. Die Bibel erklärt uns das Geheimnis des Sühneopfers Gottes, wie das zusammengeht. So, und jetzt mache ich doch noch fertig. Wo bin ich? Da, Genugsamkeit. So. Das noch zum Schluss. Genügt die Bibel für die Erkenntnis des Willen Gottes in Bezug auf unser Denken und Handeln? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. 2. Timotheus 3, 16, 17 steht das. Dass alle Schrift uns gegeben ist, damit wir zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet sind. Die Bibel genügt für jedes gute Werk. Die Genugsamkeit der Schrift bedeutet, dass die Bibel alle Worte Gottes enthält, von denen er wollte, dass sein Volk sie in jedem Stadium der Heilsgeschichte haben sollte. Und dass sie jetzt alle Worte Gottes enthält, die wir zur Rettung, zum völligen Vertrauen auf Gott und zum völligen Gehorsam ihm gegenüber benötigen. Wir brauchen nur die Bibel, brauchen sonst nichts. Ich schließe diesen Abend noch mit ein paar praktischen Schlussfolgerungen zur Genügsamkeit. Weil die Bibel genügt, können wir systematisch Theologie studieren, weil wir haben ja alles, was wir wissen müssen zu den Themen. Es gibt keine andere Schrift, die von ähnlichem Wert ist wie die Bibel. Kein Koran, kein Buch Mormon, keine Schriften von Mary Baker Eddy und keine was auch immer, Wachtürme und so weiter. Wir brauchen nichts dazu. Die Bibel genügt. Keine Schrift ist von ähnlichem Wert wie die Bibel. Gott fordert nichts von uns, was nicht in der Bibel zu finden ist. Klar hat Jesus auch noch andere Dinge gesagt, aber es ist für uns nicht entscheidend, ob wir das wissen, was er sonst noch gesagt hat oder nicht. Es gibt keine modernen Offenbarungen von Gott, die der Offenbarung Gottes in der Bibel gleichkommt. Ich erinnere an die Frage vom letzten Mal von Remo zum Schluss. Was ist, wenn heute jemand behauptet, ich habe eine Offenbarung, das ist Bibel? Nein, die Lehre der Genugsamkeit sagt uns, es gibt nichts mehr, was wir brauchen würden. Wir haben alles hier. Und deshalb müssen wir immer vorsichtig sein, wenn jemand sagt, und so spricht der Herr. Das kommt jetzt der Bibel gleich. Noch etwas, es ist nicht Sünde, was nicht von der Bibel entweder explizit oder implizit verboten ist. Und es ist nichts geboten, was nicht in der Bibel explizit oder implizit geboten ist. Könnte ich jetzt mal eine Predigt dazu halten? Darf ein Christ Coca-Cola trinken? Es kann durchaus Momente geben, wo es sinnvoll ist, darauf zu verzichten. Aber wenn jemand sagt, ein Christ darf nicht Coca-Cola trinken, dann wäre ich vorsichtig. Wenn jemand sagt, ein Christ darf nicht ins Kino gehen, oder jassen, oder tanzen, oder Götzenfleisch essen, dann wäre ich vorsichtig. Es kann durchaus sinnvoll sein, darauf zu verzichten, aber wo die Bibel nicht deutlich etwas sagt, müssen wir aufpassen, etwas nicht zu verbieten oder zu gebieten. Denn es ist immer großer Schaden für Gemeinden und für Einzelpersonen entstanden, wo man enger war als die Bibel. So, zum Schluss noch dieser Satz. In unseren dogmatischen und ethischen Lehren sollten wir betonen, was die Bibel betont und uns mit dem zufrieden geben, was Gott uns in der Heiligen Schrift mitgeteilt hat. Es hat viele Spaltungen gegeben, auch in evangelikalen Denominationen, weil man sich über Randfragen nicht einig wurde. Mit Randfragen meine ich beispielsweise: Wie ist das mit der Wiederkunft von Jesus? Man ist sich einig, Jesus kommt wieder, aber wann genau? Dann gab es Spaltungen. Oder man wurde sich nicht einig, wer getauft werden darf. Oder man wurde sich nicht einig, wer am Abendmahl teilnehmen darf. Oder wie Jesus genau gegenwärtig ist im Abendmahl. Man wurde sich nicht einig, wie das ist mit der Geistestaufe und all diesen Dingen. Und ich meine, das sind Randfragen. Die sind wichtig für eine Gemeinde zu klären. Wir brauchen hier eine Hausordnung. Aber es ist eigentlich kein Grund, um ganze Gemeinden zu spalten oder Gemeindeverbände. Ich sage oft, sie waren es Randfragen. Aber jetzt wage ich noch etwas zu sagen zum Schluss. Ich habe den Eindruck, dass in den nächsten Jahren es wieder zu Spaltungen kommen wird durch ganze Denominationen hindurch. Aber meines Erachtens wird es nicht mehr eine Randfrage betreffen, sondern die Frage, welche Haltung haben wir zur Bibel? Genau das, was ich nun zweimal ausgeführt habe, wird ganze Gemeindeverbände spalten. Das ist meine Vermutung. Ich bin ja kein Prophet. Das ist meine Vermutung. Und es wird durch Gemeindeverbände hindurchgehen, vielleicht durch FEG, liberale Theologie, konservative Theologie, durch andere Gemeindeverbände, Chishona, EMK und so weiter. Und die Spaltung wird durch Gemeinden gehen zwischen konservativer Theologie und liberaler Theologie. Und da meine ich, das ist keine Randfrage. Und deshalb war es mir jetzt wichtig, diese beiden Abende so zu gestalten. Und zum Schluss möchte ich enden mit dem Satz: Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, haben wir dein Wort. Und ich freue mich, dass die Reformatoren das so wunderbar ausgeführt haben, so wunderbar erkannt haben, dass dein Wort Autorität ist, dass dein Wort klar ist, dass dein Wort notwendig ist für gewisse Dinge und dass dein Wort auch genügt für uns, dass wir so leben können, wie es dir gefällt. Und Jesus, es ist mein Wunsch für unsere Gemeinde, dass wir uns gemeinsam unter dein Wort stellen und dir gehorsam sind, indem wir deinem Wort gehorchen. Amen.